Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, den akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Ihr seid es ja gewohnt, dass ich mit Fritzi und euch durch Wien spaziere. Diese Folge und diese Staffel ist aber ein bisschen anders, denn ich erzähle derzeit nicht von Wien, sondern sammle andere Geschichten. Aus diesem Grund erkundet Fritzi in der kommenden Episode mit einer besonderen Moderatorin und Zuhörerin diese schöne Stadt, mit ihrer Tochter Daniela. Gemeinsam besuchen sie in dieser Staffel Orte, mit denen die beiden etwas Besonderes verbinden. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen Spezialfolgen und bis bald. Auf Wiederhören inzwischen.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Servus, liebe Zuhörerinnen. Servus, Fritzi.
Servus, Daniela.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Und zwar erzähl mir heute einmal von der Wasserversorgung in Wien. Und zwar nicht von der Hochquellwasserleitung, von der ersten, die ja 150-jähriges Jubiläum heuer feiert, sondern wie gab es überhaupt Wasser, bevor das Wasser aus den Bergen nach Wien kam?
Gut, erzähle ich doch gerne.
Na dann erzähl mal.
Gut, dann erzähl ich mal und fange nicht bei Adam und Eva an.
Sondern bei den Römern.
Bei den Römern, ja, bei Wien, Windobunder. Und die Römer, wie wir ja alle wissen, waren sehr badeaffin und wasseraffin und haben schon Wasserleitungen gehabt. Und zwar haben die Quellen im Süden erschlossen, also im südlichen Wienerwald, und haben von dort Wasserleitungen verlegt. Man weiß nicht genau den Anfang und man weiß nicht genau das Ende. Also das Ende ist aber anzunehmen, dass am Hohen Markt war, im Hauptquartier der Offiziere der Römer.
Also so, was weiß ich, aus der Wöllersdorfer Gegend oder so, dort irgendwie.
Ja, man hat bei Liesing hat man Rohre gefunden.
Römische?
Römische, ja, die aus, das waren sozusagen Schächte, ausgegrabene, und die waren ausgemauert. Und die dürften aber relativ, also, oder natürlich sind sie sehr benutzt worden, weil man sieht es an der Sinterschicht, die an das Wasser lagert ja ab, Kalk und so. Und an dem kann man sehen, dass relativ viel Wasser durchgeflossen wird. Und man nimmt an, ich habe keine Ahnung, wie man das berechnet hat, dass ca. 5000 Kubikmeter Wasser nach Wien geflossen sind täglich. Und das ist aber natürlich wieder weggeflossen, weil es hat Absperrvorrichtung oder sowas. Hat es ja nicht gegeben.
Was heißt wieder weggeflossen? Das ist einfach dauernd geronnen, das
genau.
Wasser. Und entweder
ja.
Es ist entnommen worden oder nicht. Ja. Was, wie viel sind 5000 Kubikmeter?
Mal 1000, so viel Liter.
Okay. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wie viele Leute hat es, wie viele Einwohner hat das Windobunder da gehabt?
Ich weiß nicht, wie viele da davon profitiert haben.
Okay.
Weil da musst du rechnen, ich meine, das waren nicht nur die Soldaten, da war ja die Zivilstadt. Und die haben alle also Familien gehabt. Ich kann das nicht sagen.
Und haben auch Wasser natürlich gebraucht.
Ja.
Und sind die dann erhalten geblieben, diese Wasserleitungen? Oder gab es da auch schon einen Brunnen dann am Hohen Markt?
Ja, später. Also um 400 sind die Römer abgezogen. Und man weiß ja dann überhaupt nichts von Wien.
Da gibt es so eine Lücke in der Geschichte.
Ja, gibt es bis 876, glaube ich, überhaupt keine Nachrichten. Wir wissen nichts. Die Leute müssen, es haben sicher Leute da gewohnt. Die müssen auch Wasser gehabt haben, sonst hätten sie dann nimmer mehr da gewohnt, sondern waren tot gewesen. Aber es ist dann so, also man nimmt an, dass das Schöpfbrunnen waren. Ganz einfach Grundwasserbrunnen. Die teilweise auch in Häusern waren. Sogar im 15., 16. Jahrhundert nimmt man an, dass fast jedes zweite Haus mit einem Brunnen versehen war. Aber es hat auch gegeben Brunnen eben auf wichtigen Märkten.
Wie zum Beispiel wo?
Am Hohen Markt.
Ach so,
später klar. Am Neuen Markt. Das ist der Hohe Markt, war ja der wichtigste Platz überhaupt. Und da hat es gegeben an den Stadtbrunnen und an Fischbrunnen. Und am Neuen Markt hat es zwei Brunnen gegeben, es hat dann schon mehrere gegeben. Es hat sich aber entwickelt.
Was ist der Fischbrunnen? Da waren Fische drin?
Na, das war für einen Fischmarkt. Der Hohe Markt war gleichzeitig ein Lebensmittelmarkt. Mhm. Und unter anderem auch ein Fischmarkt. Und da sind Fische verkauft worden und da hat man natürlich Wasser gebraucht. Mhm. Und das war ja so zum Beispiel, dass wenn Fische bis zum Mittag nicht verkauft sind, hat man ihnen die Schwänze abschneiden müssen, damit sie nicht am nächsten Tag noch einmal verkauft werden.
Ah, damit die Leute erkennen, das ist ein alter Fisch.
Genau.
Und außerdem hätte er sonst nicht beim Kopf zum Stinken anfangen können.
Ja, und da war ja auch die Schranne am Hohenmarkt, das heißt das Gerichtsgebäude. Und da sind gleich Leute verurteilt, also sind Leute verurteilt worden und manchmal gleich in den Pranger gesteckt worden, der auch am Hohenmarkt gestanden ist. Und da haben die Leute billig gekauft, diese Fische ohne Schwänze, und haben es halt auf die Delinquenten, die im Pranger gesteckt sind.
Oh je, die Armen.
Also geworfen. Und aber noch vorher oder halt, ja, oder gleichzeitig sind Kreuzfahrer aus dem Heiligen Land zurückgekommen und haben von dort wahrscheinlich kennengelernt die Badekultur der Moslems. Mhm. Und da ist es eben dann zur Anlage von Badstuben gekommen.
In ganz überall.
Naja, hauptsächlich vor dem Stubentor, darum heißt es das Stubenviertel auch. Stubenviertel nach den Badstuben.
Nach den Badstuben, ah ja, okay.
Weil dort hat es auch viel Wasser gegeben natürlich. Da war der Wienfluss, da war die Donau und dadurch auch viel Grundwasser wahrscheinlich. Und da hat man eben, und diese Badstuben sind für alles Mögliche verwendet worden. Da ist zur Ader gelassen worden und da ist man rasiert worden und frisiert worden und die Zahnbrecher waren dort unterwegs und man hat auch gebadet im Bottichen, Männlein und Weiblein gemeinsam. Und da ist es halt wahrscheinlich sehr oft nicht beim Baden geblieben und es ist dann zu Seuchen gekommen und irgendwann haben sie die Badstuben aufgehört.
Oh, na, es klingt jetzt eh nicht so wie ein reiner Ort der Freunde mit den Zahnbrechen und so.
Nein, war nicht ein reiner. Aber im Barock, wenn ich das nur ergänzen darf, ohne dass ich auf vorherige Wasserleitungen noch eingehe, im Barock war ja das Waschen überhaupt verbönt. Weil da hat man ja geglaubt, dass Wasser ungesund ist, also das Waschen des Körpers ungesund ist.
Mhm, da hat man sich mit Puder eingepudert und so.
Genau, und es hat aber nicht immer was genützt gegen das Ungeziefer und man hat sich Blutsäckchen oder Blutgefäße umgebunden. Das waren eben Säckchen oder kleine Gefäße, die mit Schweineblut gefüllt waren. Und die hat man sich um einen nackten Körper gebunden. Mm. Und das Ungeziefer ist von dem Geruch, von dem Blutgeruch, angezogen in diese Blutgefäße. Also nicht Blutgefäße des Körpers,
ja, sondern in diese Blut. Okay, ich glaube, ich bin eher für Waschen.
Gekrochen, ja.
Das gefällt mir besser. Das heißt, kann man sich schwer entscheiden, wo es mehr gestunken hat.
Ja.
Okay, wollen wir vielleicht gar nicht so genau wissen. Okay. Also diese Badstuben, die haben sich dann aufgehört irgendwann Anfang der Neuzeit oder so.
Das hat sich aufgehört, ja. So, es war, es ist eine noch, ist 1438, die war ungefähr, also am Äußergrund, auf der Äußerstraße hat vor dem Schottentor auf dem Mist geheißen.
Da werden sich alle freuen, die jetzt auf der Eiserstraße wohnen, dass es auf dem Mist geht.
Also da ist 1438 diese Badstube noch erwähnt. Im Übrigen haben die oft den Klöstern gehört, diese Badstuben. Aha. Was eigentlich ganz interessant
ja,
war.
Ja, stimmt. Wäre jetzt nicht das, was man sich denkt als erstes.
Ja, naja, von den Klöstern denkt er immer sowas Ähnliches als erstes.
Okay. Ja, und wir waren ja aber eigentlich, naja, ist ja wurscht, wie war es mit Trinkwasser? Das ist ja das Spannende.
Naja, das mit Trinkwasser ist nicht spannend, das war irgendwie furchtbar. Man hat eben die Brunnen gehabt und das hat aber irgendwann einmal, die Bevölkerung ist ja gewachsen. Mhm. Und irgendwann einmal hat das nicht mehr ausgereicht. Und man hat sich damals, Anfang des 16. Jahrhunderts, schon über Mangel an Trinkwasser beklagt. Wobei es das, also heute ist von Trinkwasser überhaupt nicht
reden das,
genau. Und das Wasser war eben, es ist eben zu Krankheiten gekommen, weil das Wasser total verseucht da war. Ich meine, da ist ja alles, da ist ja daneben die Senkung gewesen.
Da.
Und Da diese Verseuchungen haben erstens einmal zu Sagenbildungen geführt, denk an die Basiliskensage.
Ja, die sieht man ja sehr schön in der schönen Laterngasse.
Ja, oder es sind beschuldigt worden, wenn Leute nach dem Genuss von Trinkwasser gestorben sind, irgendwelche Leute, die halt missliebig waren und
natürlich die Juden.
Natürlich Brunnen, die Juden.
Brunnenvergiftung.
Als der Brunnenvergiftung bezichtigt worden.
Mhm. Also das war immer eine gute Ausrede, um irgendjemanden zu verfolgen.
Genau, Hexen oder was weiß ich nicht. Und das Lustige ist, dass es schon damals gegeben hat, einen Handel, da hat es einen findigen Menschen gegeben, der aus dem Rax-Gebiet oder im Rax-Gebiet Wasser gesammelt hat und das in Flaschen gesammelt hat und in Wien verkauft hat.
Als Trinkwasser, wow, das war aber sicher ein totales Luxusgut.
Na, total, ich kann mir nicht vorstellen, dass das also jetzt irgendwie deckend war. Also ich meine, vom deckend ja überhaupt keine Rede, aber das hat sich halt irgendwer leisten können, der, oder wer weiß, ob man es sich überhaupt leisten hat wollen. Man hat ja vielleicht den Zusammenhang gar nicht erkannt.
Von dem verpesteten oder halt verschmutzten Wasser und den Krankheiten. Ja.
Genau.
Na, zum Glück hält jetzt die Infrastruktur mit dem Bevölkerungswachstum mit. Jetzt mehr als 2 Millionen erstmals wieder.
Ja.
Ja, und wir können einfach aufdrehen und das wunderbare Wasser aus der Wasserleitung trinken, ein echter Luxus. Also wir reden ja nicht über die Hochquellwasserleitung.
Nein,
das dürfen wir nicht. Okay, also wie kam dann das Wasser in den Flaschen aus dem Rax-Gebiet? Aber wie
ja, also noch? Das kannst du aber vergessen, das ist, ich meine, das ist eine kleine Nebenbemerkung, die ganz nett ist. Aber wie die, also in der frühen Neuzeit haben wir dann mit dem Bau zentraler Wasserversorgungsleitungen begonnen.
Wer?
Naja, teilweise die Gemeinde, teilweise der Hof. Teilweise auch Privatwasserleitungen. Weil man darf ja zu dem ganzen Trinkwasser, Kochwasser und so weiter nicht vergessen, dass ja wahnsinnig feuergefährdet alles war. Ich meine, das waren Holzhäuser, Schindeldächer und so weiter. Und da hat es ja geben müssen an zentralen Stellen Brunnen, wo es
das
Löschwasser entnehmen hast können. Und es ist so, dass die meisten Wasserleitungen aus dem Wienerwaldgebiet gekommen sind. Klarerweise, ich meine, Wien ist vom Wienerwald umgeben, ja, fast ganz. Und da hat es eben verschiedene gegeben, Wasserleitungen.
Und wieso hat man nicht das Donauwasser genommen?
Naja, das haben wir schon erkannt. Wahrscheinlich haben wir eher aus der Donau genommen. Aber das ist erst im großen Stil gemacht worden im 19. Jahrhundert, weil man da die Möglichkeiten zum Filtern gehabt
okay.
hat.
Mhm. Ja, also was war die erste Wasserleitung?
Die erste verbürgte ist die Siebenbrunner Hofwasserleitung. Die ist Mitte des 16. Jahrhunderts. Mhm. Und die ist aus 7 Quellen in Reinbrechtsdorf gekommen. Reinbrechtsdorf natürlich damals
ein Vorort? Oder nein, nicht einmal ein Vorort?
Vorstadt. Vorstadt war innerhalb des Linienwalls. Und die hat man gefasst. Dann hat man es wahrscheinlich zu einer Brunnenstube gebrachtes Wasser und von dort verteilt mit Leitungen. Und zwar über die Margaretenstraßen und am Freihaus oder durchs Freihaus durch. Mhm. Weißt du, wo heute die Technische Uni mit der mit der Eule am Eck ist?
Ja, die neue. Mhm.
Die neue, genau. Und zur Albrechtsrampen. Also wo der Danubiusbrunnen oder Albrechtsbrunnen jetzt ist. Und da dahinter war ein kleines Reservoir, das hat 76 Kubik.
Warte mal, Albrechtsrampe bei der Albertina.
Unter der Albertina. Ja. Dieses Reservoir hat 76 Kubikmeter gefasst, also herzig klein, 76.000 Liter. Und von dort ist es verteilt worden. Und man darf jetzt nicht glauben, dass jeder Haushalt jetzt gekriegt hat. Was? Also die Ergiebigkeit dieser Quellen waren, glaube ich, 200 Kubikmeter am Tag. Abgesehen von dem, das gespeichert war, das war sozusagen eine Notspeicherung. Aber man darf jetzt nicht glauben, dass eben jeder gekriegt hat, ein Wasser. Weil, wer hat es gekriegt?
Na, wahrscheinlich der Hof und die Klöster und die Adligen.
Ja.
Würde ich sagen.
Ja, so war es auch. Das war nämlich insgesamt die Gemeinheit, kann man sagen, dass die aus diesen Dörfern, die eigentlich genug Wasser gehabt hätten für sich, ist von all diesen Bächen, die aus dem Wienerwald kommen, sind die alle in die Stadt geführt worden zu, oder nach Schönbrunn oder was weiß nicht wo ich. Und die sind versorgt worden, der Hof, wie du sagst, Klöster und so weiter. Aber die Leute in diesen Vororten in dem Fall haben
kein Wasser gehabt.
Wassernot gelitten.
Ach, dass das damals schon ein Thema war, das wird ja, ist ja leider heutzutage auch ein Thema.
Ja. Und diese Siebenbrunner Hofwasserleitung, das wären die Leute, die dort wohnen, am Siebenbrunner Platz, jeden Tag vor Augen geführt, weil da ist ein Monumentalbrunnen, das ist diese Siebenquelle. Mhm. Das ist so ein flacher Stein hier. Und der ist 1904 zum 60. Geburtstag von Karl Lueger enthüllt worden, obwohl der eigentlich nichts damit zu tun gehabt hat.
Wo ist der Brunnen? Den gibt es noch?
Am Siebenbrunnenplatz, ja.
Okay, da kenne ich mich nicht so aus, ist nicht so mein Viertel, aber...
Und der Kaiser Franz, der gute Kaiser Franz, der zweite Erste, also damals nur mehr der Erste, war so lieb und hat der Gemeinde Margareten die kostenlose Benutzung der Hofwasserleitung.
Na, wenigstens was. Weil er der gute Kaiser war.
Ja, er hat auf sein Volk geschaut, was auch wahr war, in einer Weise.
Du hast gesagt, dass es auch total wichtig war, logischerweise zum Feuerlöschen. Da war 1525 war ein riesiges Feuer. Und wie hat er das zur Folge gehabt?
Also, ja, erstens einmal hat es Verluste gegeben, weil man zu wenig Löschwasser gehabt hat und es auch nicht gekommen ist. Und der Kaiser Ferdinand I., der hat damals den Plan gehabt, fließendes Wasser in die Stadt einzuleiten, ist aber nicht verwirklicht worden, aus Gründen, die man nicht weiß. Im Übrigen hat damals Wien ca. 1200 Häuser gehabt.
Aha, ich, ja.
Und so 600 bis 800 Hausbrunnen war also an und für sich.
Also eigentlich in jedem zweiten Haus circa ein bisschen mehr
waren Brunnen. Ein Brunnen, also gar nicht so schlecht.
Du musst übrigens die Basiliskengeschichte nachher schon noch erzählen oder gibt sie in einer anderen Folge?
Das habe ich keine Ahnung.
Ja gut.
Das weiß ich wirklich nicht mehr.
Die erzählst zum Abschluss.
Okay. 1565 ist eine Wasserleitung entstanden. Mit Wasser aus der Alz und der Herrnalser Wasserleitung heißt das deswegen. Und die Leitungen sind zum nach Amhof und zum Hohenmarkt geführt worden, wo eben ein Schöpfbrunnen war. Schöpfbrunnen war ganz einfach an der Wurst, aus dem Brunnen das Wasser geschöpft hast. Der war in der Nähe der Schranne. Diese Wasserleitungen sind aber immer weniger geworden, weil entweder hat sie die Witterung gedreht oder eben, wie gesagt, zu wenig Niederschlag oder aus irgendwelchen Gründen. Und Anfang des 18. Jahrhunderts hat man schon diese eine Hauptquelle der Alz, die man vorher hat man so neben Quellen verwendet, hat man einbinden müssen, damit der Hof oder die Stadt
genug Wasser hat.
Die Stadt genug Wasser hat, weil die Stadt war ja nur der erste Bezirk natürlich. Aber das hat in Herrn Neuss den Effekt gehabt, dass zum Beispiel Mühlenbetriebe den Betrieb einstellen haben müssen, weil sie nicht genug Wasser gehabt haben. Und da hat es Prozesse gegeben. Die ursprünglichen 1200 Kubikmeter haben sie verringert auf 45 Kubikmeter pro Tag.
Also es war nicht viel, ja.
Dramatisch.
Und was haben sie dann stattdessen gemacht?
Ja, dann haben sie also weiter andere Wasserleitungen auch erschlossen oder es hat ja auch andere Wasserleitungen gegeben, zum Beispiel die Schottenfelder Hofwasserleitung. Die ist Mitte des 17. Jahrhunderts aus der Nähe der Alt-Lerchenfelder Kirchen, also Lerchenfelder Straßen, Schottenfeldgassen, so, also vom Schottenfeld kommen. Und die hat wieder diese Wasserleitung hat zu einem Reservoir im heutigen Volksgarten geführt und von dort, was glaubst du, von wo es von dort hingeführt worden ist?
Wieder in die Hofburg.
In die Hofburg, weil da haben sie die Küchen gebraucht. Und dann war dieser Brunnen im Schweizerhof, den man ja kennt, der 1552.
Was der, von dem man die Rückseite sieht, die Route?
Im Schweizerhof.
Im Schweizerhof selber. Mit dem Pferd.
Mit dem Drachen.
Drachen.
Vorne ist er vorne ist ein...
Mit dem kleinen Drachen.
Genau, mit dem kleinen Drachen als Auslauf. Und der
also
ist...
Also entschuldige nur, damit man sagt, wenn man in ein Schweizer Haus reinkommt.
Schweizer Hof. Der denkt immer ans Bier. Wir sind beim Wasser.
Durst ist Durst. Also wenn man in den Schweizer Hof hineinkommt, gleich auf der linken Seite.
Ja.
Der Brunnen.
Ja.
Okay.
Und dann hat es einen zweiten Strang von der Wasserleitung gegeben, die ist zum Palais Harrach und zum Schottenstift auf der Freyung gegangen.
Aha, okay. Also Kirche und Staat und Kaiser waren die.
Oder Militär, weil da hat es eine Hofwasserleitung aus Ottakring gegeben wieder. Und zwar ist die zum ungarischen Gardehof, wo logischerweise die ungarische Garde eingequartiert war, gegangen. Und zwar ist es das heutige Trauzonpalais, also neben dem Volkstheater des Justizministeriums. Zwischen Volkstheater und 25 Hotel.
Ah ja, okay.
Ja.
Wir hüpfen da durch Wien.
Ja, und da hat es dann gegeben, die karolische Wasserleitung, die Lenzer Wasserleitung. Da hat man im Wasser von zusammengefangen, wo man es eben aus Lenz.
Hat keiner
Und die war Mitte des 18. Jahrhunderts und die hat man gebraucht, damit man die Schönbrunner Gärten bewässern kann und die Tiere tränken kann. Dann hat es gegeben eine Marie-Hilfer-Wasserleitung, dann hat es gegeben die Ottergringer Hofwasserleitung, die ist Mitte 18. Jahrhundert gewesen. Und zwar war dort die Grundherrschaft Klosterneuburg.
Mhm.
Und die haben zugestimmt, dass man Wasser aus Ottergring über die Josefstadt in die Stadt leitet. Und da war eine Brunnstube am Galizienberg. Das Ganze ist von der Stadt Wien gekauft worden und später an einen Hof weiterverkauft worden. Und da ist erwähnenswert, dass die Neulachenfelder, also außerhalb der Linie, Erlaubnis vom Kaiser Josef II. Erhalten haben, dass sie zu bestimmten Zeiten aus einem Brunnen Wasser entnehmen.
Das ist lieb. Zuerst haben sie das Wasser gefladert und dann haben sie erlaubt, das was nehmen.
Und was glaubst du? Wo der gestanden ist oder was schätzt?
Wer, der Brunnen?
Der Brunnen in Neulachenfeld.
Keine Ahnung.
In Neulachenfeld der Brunnen.
In der Brunnengasse?
Genau, an der Ecke Neulachenfelder Straße und Brunnengassen. Und dieser Brunnen war verziert mit einem Relief vom Kaiser Josef II.
Den gibt es aber nicht mehr.
Den gibt es nicht mehr. In Ottergring war aber natürlich... wieder zu wenig Wasser, obwohl es dort Wasser entnehmen haben können am Neulachenfeld, weil die Bevölkerung ja wieder gewachsen ist.
Mhm.
Und diese Wasserleitung haben die Ottergringer 1877, nachdem also für Wien schon die erste Hochquellenwasserleitung in Betrieb war, haben sie es kaufen dürfen, haben sie diese Ottergringer Hofwasserleitung gekauft und haben 12 Auslaufbrunnen und 2 Hydranten errichtet.
Vorher hat Ihnen der Kanzler wahrscheinlich gesagt, trinkt halt dann Wein am Galizienberg, wenn ihr kein Wasser habt.
Ja, möglich. Und dann haben, das war aber, ist wieder weniger geworden immer, da ist 90 Kubikmeter pro Tag, also ich meine, das ist ja alles ein Witz, wenn du diese Mengen anschaust. Und es hat dann einen Vertrag gegeben, 1881, dass 140 Kubikmeter Hochquellenwasser in die Ottergringer Wasserleitung eingespeist worden sind.
Gut. Das heißt, es gibt eigentlich ziemlich viele Wasserleitungen.
Ja, und die wichtigste von denen ist die, von diesen offiziellen Wasserleitungen, ist die Herzog-Albertinische Wasserleitung.
Die hat wahrscheinlich der Herzog Albert initiiert oder sonst was gemacht?
Ja, initiiert hat seine Frau, die Marie-Christine, aber die ist ja gestorben sehr zeitig, also 1798, und er hat es dann finanziert, hat 600.000 Gulden gekostet.
Klingt nach ziemlich viel.
Und ja, es ist aber deswegen, weil das endlich einmal eine großzügige war, also nicht so ein klein-klein, da ein bisschen, dort ein bisschen, sondern da hat ein gewisser Wohlleben, der dann Bürgermeister geworden ist, auch Bauleiter von der Wasserleitung, war einen Plan gemacht und das Wasser ist aus Quellen des Halterbachs in Hütteldorf gekommen.
Mhm.
Und die sind durch Saug- und Sammelleitungen verbunden, bitte weise hin.
Technischer Podcast Ihres Vertrauens.
Genau. Und sind durch einen Reinigungskessel zu einer Brunnstube in die Hüttelbergstraßen, die es im Übrigen noch gibt.
Die Brunnstube?
Ja.
Nein, wo?
Die ist zwischen Wagner-Villa, also Fuchs-Villa, und Campingplatz.
Und was ist das? Das ist halt so ein Hüttel, oder?
Das ist ein, ja, ein unscheinbares Häuschen gemauert.
Sehr interessant.
Ja.
Okay.
Und von dort, von dieser Brunnstube, sind sie mit Eisenröhren zu einem Wasserturm auf der Benzinger Anhöhe gebracht worden. Jetzt wirst du mich wahrscheinlich fragen, wo die Benzinger Anhöhe ist. Ich weiß es nicht. Ich habe es auch nicht, ich habe wirklich lang gesucht, ich habe es auch nicht. Wo genau? Im Benzing,
ja, ich meine, dann frage ich halt nicht, sagen wir halt, die ist im Benzing.
Ist im Benzing.
Oder ist sie noch immer höchstwahrscheinlich.
Sie werden es nicht abtragen haben. Und von dort ist das Wasser verteilt worden eben. Nach Mariahilf und Neubau. Und da hat es Wasserbassins bei der Ägidekirche in Gumpendorf, also bei der Gumpendorfer Stumpergassen, gegeben. Am Schottenfeld in der Neustiftgassen, bei der Piaristenkirche, Mariahöfer Kirchen. Und was noch daran erinnert, ist im 8. Bezirk am Albertplatz,
ja,
ist ein Brunnen mit einer Isis-Göttin drauf, also der Isis-Brunnen. Und der erinnert an die Wasserleitung.
Aha, sehr interessant. Am Albertplatz, weiß ich nicht, ist der Wirtshaus, wo ich ganz gerne hingehe. Fällt mir aber der Name nicht
ein. Und ein Kaffeehaus.
Gut.
Und die hat 400 Kubikmeter Wasser geliefert. Das ist alles irgendwie lustig, wenn man sich das anschaut. Aber ist auch immer weniger geworden.
Und wie lange hat es die gegeben?
Naja, die ist 1851 an Wien übergeben worden, also quasi aus Privatbesitz, ist dann bis 1890 noch betreut worden.
Ach so, so lange?
Ja, dann nicht mehr, aber ist noch bis 1960, also 1960, im Wasserversorgungsgesetz als Wasserspender für Wien angeführt.
Aha.
Schon ein bisschen vielleicht antiquiert, aber immerhin.
Und noch immer als Herzog-Albertinische Wasserleitung.
Ja.
Aha. Und jetzt, ja, da wird es auch noch Resteln geben, anzunehmen.
Ja, ist anzunehmen, ja.
Ja.
Also, und da, wie gesagt, dann hat es, zum Beispiel der Schöne Brunnen in Schönbrunn hat Tafelwasser für Schönbrunn geliefert.
Eigentlich logisch.
Ist ganz klar, ja. Dann hat es gegeben eine Belvedere-Hofwasserleitung, die ist vom Lauerberg gekommen ins Belvedere und in Schwarzenbergpalais und so weiter.
Und die Adligen, haben sich die auch, wie haben sich die versorgt?
Naja, die Adeligen haben sie teilweise selber versorgt. Also das waren dann Privatwasserleitungen. Zum Beispiel der Graf Schönborn, der hat aus Otterkränksee Kolderwasser und hat das Palais Schönborn, also das heutige Volkskundemuseum, versorgt mit Wasser. Es hat aber auch gegeben Mäzene oder Wohltäter, wie zum Beispiel der Baron Dietrich, der Josef von Dietrich, gibt es Folge über den, Josef Freiherr von Dietrich, und der hat 1838 Wasser vom Wienerberg in eine Wasserleitung fassen lassen, die er für die Bewohner von Marzleinsdorf installieren hat lassen. Und der hat auch einen Brunnen vor der Rauchfangkehrerkirche auf der heutigen Wiener Hauptstraße, die ja vor vielen Jahren abgerissen wurde, damit diese Unterführung auf der Wiener Hauptstraße gebaut werden kann. Riesiger Aufstand. Aber trotzdem haben sie es abgerissen. Und dort war ein Brunnen, der eben gespendet worden ist. Dann hat es eine Nutzwasserleitung, die der Ignaz Mautner machen hat lassen. Die ist zum Maxer Brauhaus gegangen. Auch auf der Lichtenstein hat sie eine machen lassen. Also Verschiedenes.
Okay. Und ja, und was haben die Leute gemacht, die an keine Wasserleitung angeschlossen waren? Was haben die noch für Möglichkeiten gehabt?
Naja, Leute waren überhaupt nicht an der Wasserleitung angeschlossen. Aber
also, die sich nichts nehmen haben können,
ja,
aus einer Wasserleitung.
Da hat es Wassermänner gegeben und die haben eben Pferdekutschen gehabt und auf denen waren Fässer und da ist das Wasser halt angeliefert worden.
Und da hat man sich so rausnehmen können, in den Kübeln, oder?
Hat man es ja nicht mehr nachkaufen müssen. Die Wasserbuben sind vorgelaufen, haben gesagt, das Wasser ist da, das Wasser ist da. Oder der Wassermann ist da und da sind die Leute gekommen und kannst dir vorstellen, wann da Wasser entnommen worden ist.
Ist gatscht worden, so wie ist nachher an der Basena.
Genau. Basena übrigens kommt von den Brunnenbecken.
Also Wasser die, ist von dem,
oder wie? Wenn man es da an der Brunnen jetzt vorstellst und da hast du das Becken, wo das Wasser drinnen ist, das ist die Basena. Mhm. Und daher kommt das Wort Basena. Und dann hat es gegeben die Wasserweiber.
Ja, was haben die gemacht?
Ja, die haben entweder von Wasser, von den Fässern oder aus dem Brunnen direkt im Butten das Wasser geholt und haben es in die Häuser getragen, bis in die obersten Stock. Da haben sie jeweils dann auch Geld gekriegt. Ja. Die waren sehr bekannt. Am Ippenplatz hat es die Wasserkattel gegeben und die hat 30 Jahre bis ins frühe 20. Jahrhundert, glaube ich sogar, ich weiß jetzt nicht ganz genau, die das Wasser von öffentlichen Brunnen geholt hat und hat es halt ausgeliefert. 30, also mindestens 15 Butten täglich hat die ausgeliefert. Die wird ordentliche Oberarm gehabt haben, nicht mehr.
Und Wadeln und überhaupt, nicht schlampert. Und die hat wahrscheinlich auch die wichtigsten Nachrichten von Tür zu Tür gebracht mit Wasser.
Ja, sicher, der Trautschwertgrenze. Aber war ja immerhin eine Verbreitung, eine gute.
Ja. Okay, aber offensichtlich hat es doch nicht gereicht, weil dann hat man die Hochquellwasserleitung irgendwann zu planen begonnen, aber über die reden wir jetzt nicht.
Über die reden wir jetzt nicht und wir reden auch nicht über die Kaiser-Ferdinands-Wasserleitung, die der Vorläufer von der Hochquellenwasserleitung war, die eben, wie wir am Anfang nicht schon besprochen haben, eben aus dem Donauwasser gewonnen wurde. Mhm. Aber die war sozusagen die erste einheitliche Versorgung mit Wasser in Wien.
Und über die reden wir das nächste Mal?
Über die reden wir das nächste Mal.
Ich sage vielen Dank. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.